Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner auf KTV aus Einsiedeln, den ich ganz herzlich auch begrüßen darf. Pater Karl, wir beginnen wieder gleich mit einer Zuschrift an die Herren Pater Wallner und Pfarrer Rimmel. Kompliment für die Themenvorgabe, sie ist interessant. Danke für dieses Lob. Die katholische Kirche sieht sich als die wahre Kirche, die die volle Wahrheit des Glaubens bewahrt und die Sakramente in ihrer ursprünglichen Form vermittelt. Also dieses Statement am Anfang dieser Sendung.
Na, ich sage dazu ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist so, ja. Also, dass wir wirklich, unser Heiland Jesus Christus wollte die Kirche unzerstörbar, die Inkorruptibilität der katholischen Kirche auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 eben definiert, auf dem Zweiten Vatikanum verwendet man die Formulierung, dass die Kirche unzerstörbar heilig ist, auch wenn sie Sünde in ihrem eigenen Schoß jetzt eben umfasst, ist deshalb wichtig, weil Gott sich offenbaren wollte, nicht wegen uns, ja, sondern Gott wollte uns die Fülle seines Seins für uns, seiner Liebe für uns jetzt eben zeigen in seinem Sohn Jesus Christus. Und Wahrheit heißt jetzt eben nicht, also so wie Marx, Lenin, Ho Chi Minh oder sonst irgendwer ihre Ideologien verbreiten oder Hitler und so weiter. Also, dass man hier eine Ideologie hat, der man zustimmen muss und dann, ja, und so weiter. Also, das ist ein völliger Irrsinn, dass man hier immer Wahrheit verwechselt mit irgendeiner Zustimmung zu einem Text, ja, oder zu einer Ideologie, zu einer Idee. Meistens sind es Ideen, die ja gegen die Wirklichkeit sind. Deshalb sprechen wir von Ideologie, weil sie eben jetzt Realität verfälschen oder Realität nicht wahrhaben wollen. Und die katholische Kirche ist die Hüterin jetzt eben, in deren Pilgerkleid, wie es in einem schönen Lied jetzt eben heißt, Christus selbst durch die Zeit zieht. Und er hat seiner Kirche eben Sicherungsmechanismen gegeben, damit wir eben nicht benagt werden, defizitär werden, vertrocknen lassen, was er an Heilswahrheit uns geschenkt hat. Und dieses Heil ist nicht nur eine Wahrheit in Form eines Textes, wo ich Vereinstatuten jetzt eben unterschreibe, ich akzeptiere, sondern diese Wahrheit ist er selbst. Ja? Und er selbst zieht durch seine Kirche. Und die Sakramente, die wir spenden, in denen handelt Christus selbst, nicht wir. Ja? Ich sage mein Leib bei der Heiligen Messe, wenn ich die Wandlungsworte spreche. Ja, ich sage bei der Beichte, deine Sünden sind dir vergeben, ich spreche dich los, das spricht Christus selbst. Ja. Also das heißt, er zieht eben jetzt als die Wahrheit des liebenden Gottes in Gestalt seiner Kirche durch die Zeit. Ja. Und deshalb, also zu dieser Frage, sagt er mehr als ja gesagt, ja. Also noch einmal ja.
Gott Kardinal Koch, er ist der Präsident des Dikasteriums für die Einheit der Kirche im Vatikan. Er hat kürzlich diesen Theologen Wolfhard Pannenberg zitiert, für den die Kirchenspaltung letztlich ein Scheitern der Reformation darstellte. Weil Luther wollte ja die Erneuerung der ganzen Kirche. Zitat Kardinal Koch, Jesus hat eine Kirche gewünscht, nicht eine Vielfalt von Kirchen.
Also bei Martin Luther, wenn man seine Biografie kennt, nicht, also es gibt viel Ehrenhaftes bei ihm, aber es gibt auch Dinge, wo er dann Theologie neu erfunden hat, also wo er Neuansätze gemacht hat, die als solche nicht in der Tradition jetzt eben da waren. Also zum Beispiel eben Sola Gratia, dass die Sakramente eigentlich nur, wie soll ich sagen, also Gebilde sind, in denen sich nichts vermittelt. Also das entspricht einfach nicht dem, was 1500 Jahre vorher die Kirche geglaubt hat und nicht nur die katholische Kirche, also die westliche Kirche, die ja mittlerweile auch schon zerbröselt war in Altorientalen und die Orthodoxie und so weiter, sondern was die Gesamtheit der Christenheit geglaubt hat. Also insofern war einiges von ihm ehrenhaft gemeint, aber dann hat er auch eine theologische Neukonzeption gemacht, die als solches wirklich problematisch ist. Also die Mitarbeit des Menschen mit der Gnade, ja, die Ermächtigung, die Gott uns gegeben hat, damit wir selbst jetzt eben das berühmte Frage über das Meritum, über das Verdienst und so weiter. Also so viel. Pannenberg ist ein renommierter evangelischer Theologe und er ist sehr, 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 wie soll ich sagen, nahe dem jetzt eben, was wir verstehen, auch durch seine Geschichtstheologie. Wir sind leider gespalten eben jetzt. Das ist die Situation, die wir jetzt eben haben. Und es wäre immer, also wenn jemand Reform möchte, ja, wenn jemand Reform möchte, dann braucht es auch immer die Demut dazu, diese Reform eben so vorzutragen oder so zu leben, dass er immer verbunden ist mit dem Ganzen. Bei Martin Luther hat sich dann eben sehr viel Persönliches, Aversives eben jetzt eingemischt in das Ganze. Eine Aversion jetzt eben auch gegen Rom, gegen das Päpstliche, ja, mit gegenseitiger Schuld und so weiter, babylonische Gefangenschaft der Kirche und so weiter waren dann die Themen. Dann hat sich die Politik des Ganzen bemächtigt, nicht? Also die Kurfürsten gegen den katholischen Kaiser und so weiter und so fort. Und dass diesem Gemisch eben jetzt, wo am Anfang vielleicht eben eine Medizin hätte rauskommen soll, ist dann ein echtes Gift für die Einheit der Kirche geworden.
Pater Karl, die katholische Kirche lehnt ja Interkommunion grundsätzlich ab. Bei uns gilt ja dieser Grundsatz, katholische Spender spenden die Sakramente erlaubt nur katholischen Gläubigen. So heißt dieser Grundsatz. Es gibt Ausnahmen über die Eucharistie hinaus, auch bei Beichte und bei der Krankensalbung. Vielleicht werden wir da mal drauf kommen, wenn ein schweres geistliches Bedürfnis da liegt. Eine Zuschrift, werter Pater Wallner, heute habe ich mir noch einmal Ihre Stellungnahme zur Interkommunion in der Stunde der Seelsorge angeschaut. Sie verweist darauf, dass in Todesgefahr alles erlaubt sei, doch Sie schieben dann einen Haken nach, Sie verlangen, dass der Empfänger den katholischen Glauben bekennen muss. Welch eine Absage an die eigentliche Zusage. Ich glaube nicht, dass Gott da mitspielt. Vergessen wir die Nummerierung des katholischen Katechismus. Die Liebe Gottes, die Sie ja immer propagieren, wird hier obsolet. Da bin ich einmal mehr gerne Lutheraner. Es ist dein Kollege, der evangelische Professor, der uns immer wieder schreibt.
Ja, also bleiben wir beim Praktischen, ja, weil das ist sehr theoretisch und so weiter. Der liebe Kollege denkt auch sehr theoretisch und von der Doktrin her. Also wenn jemand zum Beispiel im Krankenhaus die Krankensalbung verlangt, ja, was heißt dann eben jetzt von ihm das katholische Bekenntnis einzufordern? Indem er die katholische Krankensalbung verlangt, ja, impliziert bejaht er den katholischen Glauben und dann kann ich ihm die Krankensalbung spenden, auch wenn er aus der Kirche ausgetreten ist oder wenn er evangelisch ist. In Articulo Mortis ist alles möglich. Ja. Was heißt den katholischen Glauben jetzt eben zu bejahen? So gescheit sein wie dieser evangelische Professor und dann eben in jedem Detail jetzt eben dem katholischen zustimmen? Nein, das kann es ja nicht bedeuten. Also ein implizites Bejahen des Katholischen in Articulo Mortis ermöglicht alles. Ja. Aber da würde kein Priester oder keiner, der dann zur Sakramentenspendung jetzt eben antritt, würde da jetzt eben irgendwelche inquisitorischen Fragen jetzt eben stellen, was den genauen Präzisierung jetzt eben betrifft. Also das ist einfach zu theoretisch gedacht, ja. Lieber Herr Kollege, der Sie immer so brav und so viel jetzt eben schreiben, ja. Also bleiben wir doch nicht in dieser Theorie jetzt eben hängen. Die Barmherzigkeit Gottes ist größer als die konfessionellen Grenzen. Sie ist auch größer jetzt eben als überhaupt die religiösen Grenzen. Ja, wir wissen nicht, wer im Himmel ist. Wir haben nur die Zusage, dass die katholische Kirche mit ihren Sakramenten, von denen Martin Luther ja 5 weggelassen hat, ja, und das Abendmahl versteht er auch anders. Also, dass die katholische Kirche hier etwas mit sich trägt, ja, wo wir die Gewissheit haben dürfen, dass Jesus Christus hier handelt, um die Menschen in seine Liebe hineinzubringen. Die katholische Kirche ist nicht deshalb katholisch, weil sie gegen die Liebe ist, sondern weil durch das Katholische, und katholisch heißt allumfassend, diese allumfassende Liebe Gottes zu allen Menschen gebracht werden soll.
Das Kirchenrecht, Kanon 844, dann Paragraph 3, erlaubt ja die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung Angehörigen orientalischer Kirchen. die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche sind, wenn diese von sich aus darum bitten und in rechter Weise disponiert sind, zu spenden. Pater Karl, was heißt das?
Also das wissen wirklich die wenigsten, dass wir drei Intersakramente haben. Inter heißt untereinander oder zwischen, die wir jetzt eben über Konfessionsgrenzen jetzt eben von unserer Seite problemlos spenden können, unter Anführungszeichen problemlos, mit gewissen Einschränkungen. Das ist eben die Heilige Kommunion, das ist die Beichte und das ist die Krankensalbung. Also im Praktischen, vielleicht haben einige noch in Erinnerung, dass in der Corona-Zeit über Jahre eigentlich wir immer einen syrisch-orthodoxen Subdiakon bei unserer Liturgie hatten, den Samuel, ein junger Student, der sehr eifrig zum Glauben auch, zu einer Stärkung seines Glaubens durch die Mittagsmesse gekommen. Er hat danach assistiert mit seiner Subdiakonstola bei uns und er konnte die Heilige Kommunion empfangen, weil er Mitglied einer altorientalischen Kirche war, weil ihm das auch von seiner Seite aus, von der syrisch-orthodoxen Kirche, erlaubt worden war. Und für uns stellt das kein Problem dar. Warum? Weil die Kirchen, die sich vor der Reformation von der katholischen Kirche getrennt haben oder wo vor der Reformation eben dieser Riss eingetreten ist, eine volle Identität in den Sakramenten mit uns haben. Also das heißt, die Orthodoxie hat 7 Sakramente, die Kopten haben 7 Sakramente, die syrisch-orthodoxen die und so weiter, die haben 7 Sakramente. Bei den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, ist das nicht der Fall. Die haben deshalb auch kein geweihtes Bischofsamt, kein geweihtes Priestertum, kein geweihten Diakonat. Deshalb gibt es auch diese Struktur eben jetzt, die hierarchische Struktur als solche nicht. Was eben jetzt auch dann in diesem berühmten Text von, auch im Kirchenrecht, ja, also die nicht im Vollsinn Kirchen sind, im kirchenrechtlichen Kontext. Ja. Wir würden nie sagen, dass die evangelische Kirche keine Kirche ist, aber vom dogmatischen, also vom geoffenbarten Sinn her, fehlen ihnen Charakteristika, die für das Kirchesein für uns jetzt eben wirklich maßgeblich sind. Also das ist jetzt wieder ein bisschen komplex, aber eben jetzt alle Altorientalen, also alle, die aus Kirchen stammen, die haben die Möglichkeit, bei uns zur Beichte zu gehen, die Krankensalbung zu empfangen. Und wenn es ihre Kirche ihnen erlaubt und besondere Umstände jetzt eben da auch, es kann nicht regulär sein, jetzt eben zur Kommunion zu gehen. Ich war gerade in Damaskus, ja, päpstliche Missionswerke, wir helfen in Syrien. Ich war in dieser Ma-Elias-Kirche, wo dieser Selbstmordattentäter am 22. Juni 2025 ein Massaker angerichtet hat. Und dort gibt es eine katholische Märtyrin, die Maria, bei deren Eltern wir waren. Die Maria ist dort immer als katholische Christin in den Gottesdienst gegangen, mit Zustimmung eben ihres katholischen Priesters. Sie hatte dort Freundinnen, eine Freundin haben wir getroffen, die überlebt hat und so weiter. Also das ist auch ganz kirchenrechtlich jetzt eben regulär möglich, weil wir das große Geschenk haben. Es ist ein großes Geschenk, dass wir mit den meisten von uns getrennten Formen des Christentums eine sakramentale Einheit haben, leider nicht eben mit den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind.
Pater Karl, eine Zuschrift und dann eine Frage dazu, sehr geehrter Pater Wallner, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, wir Evangelische haben immerhin 2 Sakramente, nämlich Taufe und Abendmahl. Wir glauben sogar an die Realpräsenz Christi. Freundliche Grüße, Pater Karl. Jetzt ein Priester kommt ins Krankenhaus, besucht einen Katholiken, reicht ihm die Kommunion. Neben dort liegt ein Protestant, ein evangelischer Christ, der sagt, ich bin ja auch getauft, ich glaube auch an die Realpräsenz, kann ich auch die Heilige Kommunion empfangen. Er bittet also, von Sinn aus, er sagt, ich habe Bedürfnis und ich glaube dran. Er ist disponiert.
Und jetzt gehen wir davon aus, dass er jetzt eben nicht sterbend ist, weil wenn der jetzt eben schwer krank wäre und in Todesgefahr, so dann wäre es überhaupt kein Thema, ja, wenn er die Heilige Kommunion verlangt, weil wir dann eben jetzt voraussetzen können, dass er damit das verbindet, was wir Katholiken verstehen. Also in einem solchen Fall würde ich mir schwer tun, das zu verweigern. Ja, warum? Weil es hier letztlich auch um etwas Medizinales geht. Und die Heilige Kommunion hat eben auch diesen medizinalen Aspekt. Wir spenden ihn ja auch vielen, die in schwerer Sünde zur Kommunion kommen, wo wir dann auch nicht jetzt eben weiter fragen und so weiter. Wir überlassen das auch der Verantwortung des Einzelnen. Wenn hier jetzt eben der evangelische Christ persönlich auch daran glaubt, dass Jesus gegenwärtig ist, ja, dann ist das sehr viel. Es ist aber im Letzten, wäre es noch zu wenig. Warum? Der heilige Augustinus sagt, wenn du zur Kommunion gehst und du sagst Amen, der Priester sagt der Leib Christi und du sagst Amen, dann sagst du Amen zum Leib Christi. Aber eben Christus gibt es nie ohne seinen Leib, der die Kirche ist. Also ein Verständnis, das uns sehr geschwungen ist. Der heilige Augustinus versteht unter Leib Christi, also zugleich die Kirche. Ja, wir sagen dann dazu, im Laufe der Jahrhunderte geben wir noch ein Adjektiv dazu, der mystische Leib Christi, darunter verstehen wir die Kirche. Aber eben bei den Kirchenvätern, vor allem bei Augustinus, ist eben der Kommunionempfang nicht nur ein mein privater Jesus, weil ich daran glaube, kommt er zu mir. Ja, Entschuldigung, dieser Jesus ist der Herr der Kirche. Er lebt in seiner Kirche. Das heißt, bei der Heiligen Kommunion Amen zu sagen, ich glaube, dass es so ist, das ist zugleich eine Verkirchlichung. Also ich verkirchliche mich, ich gehe hinein in diese Gemeinschaft der Kirche, die aus Sündern besteht. Aber es ist eben sein Leib, den ich hier empfange. Also noch einmal zu dem konkreten Fall. Ich persönlich würde die Heilige Kommunion spenden, wenn dieser persönliche Glaube da ist. Aber eben jetzt im regulären Fall muss man das den Gläubigen bitte erklären. Dein persönlicher Glaube an mein Jesus, ja, so schön das ist, ja, also mein Jesus, ja, ist noch zu wenig, ja. Also du musst auch bereit sein, diesen Jesus mit dem, wo er lebt und wirkt, nämlich mit seiner Kirche, in seinen Sakramenten, auch in den Institutionen, eben jetzt anzunehmen.
Pater Karl, reden wir von Trauungen jetzt. Es gibt ja konfessionsverschiedene Trauungen, entweder man wählt die katholische Form oder man wählt die evangelische Form, kann auch dann, wenn es evangelische Form ist, kann ein katholischer Priester oder Diakon teilnehmen, ist die katholische Form als Wortgottesdienst. Das, ich sage das deshalb, weil die nächste Zuschrift ein bisschen durcheinander geht, aber ich bringe sie einfach. Sehr geehrter Pater Weilen und Pfarrer Rimmel, ich war seit meiner Jugend nicht mehr in der Kirche und habe seitdem auch nicht mehr gebeichtet. Ja. Das ist etwa 40 Jahre her. Nun habe ich eine Einladung zu einer Hochzeit mit einem ökumenischen Gottesdienst. Pass auf, du musst mich genau zuhören. Ja. Die Messe wird von einem evangelischen und einem katholischen Priester zelebriert. Ja. Wegen verschiedener Konfessionen kann ich die Kommunion empfangen. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht.
Also es gibt kein Konzelebrieren zwischen evangelisch und katholisch, weil es bei den Evangelischen keine Priester gibt, Leute. Ja, also wir glauben immer Messe, es ist keine Messe. Es wird ein Gottesdienst sein oder vielleicht ist es eine katholische Messe, wo dann eben auch ein evangelischer Pastor, eine Pastorin jetzt eben teilnimmt. Leute, es gibt kein Priestertum, ja, bei den Kirchen der Reformation. Ja, schaut's nach, also ihr werdet nie den Titel auch Priester bilden. Ja, die Amtsbezeichnungen für die pastorale Tätigkeit, die sind dann übernommen eben jetzt. Pastor, Pastorin, Superintendent, Bischof, Bischöfin und so weiter und so fort. Aber es gibt kein Weihesakrament. Ja, und das ist eben etwas, was konstitutiv ist. Bei der Heiligen Kommunion, wenn es eine katholische Messe ist, also ich suche hier gerade bei meinen Unterlagen unser Beichtbüchlein, von dem wir so viel gratis, 10.000 haben wir verschickt. Ja. So viele Leute haben sich dadurch wieder getraut, zur Beichte zu gehen. Ich finde es jetzt leider nicht, ja. Aber ihr kennt dieses Beichtbüchlein, wo einfach, wie gehe ich beichten, was mache ich da? Bitte gehen Sie beichten. Ja, also das ist wirklich wichtig. Also die Heilige Kommunion ist also nicht, also ich selbst bin eine Kloschüssel voll Dreck, ja, und dann darf Jesus da auch noch reinkommen. Also da muss ich mich schon selber bemühen. Also Sündenvergebung ist kein Hokuspokus, sondern Sündenvergebung hängt mit deiner Reue, mit deiner Bereitschaft jetzt eben, dich von Gott reinigen zu lassen zusammen. Also das geht einfach nicht so. Die Kommunion ist nicht da, uns von Sünden zu reinigen, sondern die Kommunion ist dazu da, uns zu stärken eben jetzt zum Guten. Ja. Und dazu brauche ich eben jetzt auch das eigene Mittun. Das ist vielfach jetzt eben, also wenn man Kommunion nur als medizinal versteht, ist es ein Missverständnis der Kommunion und eigentlich ein Gnadenfatalismus, weil die Beichte setzt dein Tun voraus. Ja. Das ist ja so unangenehm, deshalb zur Kommunion vorgehen und dann einfach einfach nehmen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich simpel, ja. Aber vorher musst du dich bemühen, jetzt eben wirklich um ein reines Herz, um da Jesus jetzt eben zu empfangen. Ist eigentlich das Logischste, was wir auch im Weltlichen bei Gastfreundschaft haben. Da richten wir auch die Wohnung her, ja, und räumen auch den Dreck weg. Und vor allem, wenn der Christus, der König kommt, also dann sollten wir uns wirklich schön machen. Also ich empfehle die Beichte, wenn es eine katholische Messe ist, gibt es eine katholische Kommunion. Wenn es eine ökumenische Feier ist, dann gibt es auch keine sakramentale Eucharistie und dann ist die Frage ohnehin hinfällig.
Sehr geehrter Pater Wallner und Pfarrer Rimmel, mein Mann und ich haben vor 35 Jahren ökumenisch geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Da ich damals reformiert war, ich bin aber jetzt zum katholischen Glauben konvertiert. Ist unsere Heirat immer noch gültig oder müssen wir unsere Ehe nochmal neu schließen? Katholisch. Vielen Dank für eure Antwort. Herzliche Grüße und Gottes Segen.
Oh, jetzt wird es ganz kompliziert. Also es ist total simpel. Ja, ich versuche es jetzt mal so zu erklären. Alle Menschen, Christen, Nicht-Christen und so weiter, Mann und Frau, heiraten dann in einem unauflöslichen, gültigen Bund, ja, wenn sie sich die Treue bis zum Tod, wenn sie Nachkommenschaft wollen, wenn sie sich das versprechen. Ja. Die Ehe von allen Menschen ist grundsätzlich gültig, wenn sie unter diesen Paradigmen jetzt eben geschieht, weil Gott, der Schöpfer, die Ehe eingesetzt hat. Genesis 2,24. Ja, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Fleisch sein. Das steht bereits in der Schöpfungsgeschichte. Das heißt also, zwei Muslime oder ein Muslim mit einer Buddhistin und so weiter sind gültig und unauflöslich verheiratet. Zweitens, alle, die getauft sind und einen solchen Bund eingehen wollen, heiraten nicht nur gültig, das vorige hat man Naturehe genannt, aber alle Getauften, die einen solchen Bund eingehen, ja, heiraten gültig, wenn sie eben Kinder wollen, Unauflöslichkeit bis zum Tod und so weiter. Egal, ob sie das in der Kirche machen oder ob sie es vor dem Standesamt machen. Also das heißt, evangelische Freikirchler, die irgendwo irgendwie heiraten, staatlich, kirchlich, in ihrem Ritus und so weiter, sind nicht nur unauflöslich verheiratet, sondern auch sakramental, weil sie Getaufte sind, weil sie Christen sind. Und jetzt kommt das große Drittens. Wenn ein Katholik an einer Ehe beteiligt ist, verpflichtet ihn die Kirche dazu, eine bestimmte Form einzuhalten, nämlich die Form, es vor dem Pfarrer und zwei Zeugen zu tun. Katholiken sind die einzigen auf dem Planeten, ja, die eben jetzt, wie soll ich sagen, eine kirchlich formale Erlaubnis brauchen oder einen Rechtsrahmen der Kirche, um gültig zu heiraten. Das heißt, heiraten zwei Evangelische auf dem Standesamt, ja, dann ist es eine unauflöslich sakramentale Ehe. Heiraten zwei Katholiken auf dem Standesamt, dann ist das gar nichts, weil sie es in der Form der Kirche tun müssen. Ist das verständlich? Hier sehe ich, das wurde damals ökumenisch geheiratet, das heißt also mit Zustimmung der katholischen Kirche. Es ist eine katholisch gültige Ehe. Wenn jetzt eine Konversion des evangelischen Partners stattfindet, muss gar nichts gemacht werden, weil die Ehe immer schon jetzt eben eine sakramental gültige Ehe gewesen ist.
Pater Karl, diese Sendung ist wie so ein Slalomlauf. Es geht durch die Stangen rechts und links. Jetzt geht es wieder auf die andere Seite. Sehr geehrter Herr Pater Wallner und Frau Rimmel, ich habe eine Frage. Wenn evangelische Christen schwer sündigen, wie bringen die denn dann die Sünde weg? Die haben doch keine Beichte. Kommen die dann alle in die Hölle?
Ja, das ist wirklich die Frage, nicht? Also ich kenne aber viele evangelische Christen, beziehungsweise freikirchliche Christen, muss ich sagen, die dann auch jetzt eben, also Bibelstellen ernst nehmen, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, also das, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten, sagt Jesus am Ostermorgen, beziehungsweise in Matthäus 18. Also das sind ja alles Themen, die biblisch sind und wenn die Evangelischen wirklich evangelisch sein wollen, da steckt das Wort der Evangelium drinnen, also dann müssen sie auch ernst nehmen, dass es unsere eigene Anstrengung, unsere Reue jetzt eben auch braucht, um eben von den Sünden loszuwerden. Ich weiß nicht, wie das wirklich praktiziert wird, weil eben ich glaube, dass die dann bereuen und also ich weiß nur, dass in Wittenberg war ich mal und dort ist in der Stadtpfarrkirche, sieht man den Melanchthon, glaube ich, der ja Laie war, wie er dort jetzt eben Beichte hört, also Laienbeichte und so weiter. Also die Reue, grundsätzlich die Reue ist das Allerwichtigste, auch bei unserem Bußsakrament, wo der Priester mit seiner christusförmigen Lossprechungsmacht dazukommt, also wo Christus losspricht, aber ohne Reue, ja, ohne persönliche Reue gibt es keine Sündenvergebung. Die Beichte ist am allerwenigsten ein Hokuspokus. Also hier brauche ich wirklich die Mitwirkung des Penitenten durch Reue und deshalb, also wenn Evangelische bereuen, dann weiß Gott, was dann geschieht an Barmherzigkeit.
Also die Protestanten kennen auch die Beichte. Bei den lutherischen Gemeinden ist es so, da kann man auf Wunsch hin beichten. Ist natürlich nicht verpflichtend, wir haben das ja als eines der fünf Kirchengebote. Einmal im Jahr soll jeder von uns seine schweren Sünden auch bekennen. Bei Reformierten haben, glaube ich, eher ein Problem da damit. Ich glaube, bei den Protestanten grundsätzlich ist es ja so, dass Umkehr im Glauben, das ist so das Entscheidende. Es gibt aber in vielen lutherischen Gottesdiensten auch ein gemeinsames Sündenbekenntnis, kurz vorm oder Abendmahlsfeier, auch sowas gibt's.
Ja.
Also Vater Karl, was man vielleicht auch noch mit erwähnen müsste. Martin Luther hat ja selber zum Teil täglich gebeichtet, hat die Beichte hoch geschätzt, hat die Beichte als ein sogenanntes drittes Sakrament ja auch bezeichnet.
Ja, da gibt es eben Diskussionen, ob das Sakrament ist, aber das war sozusagen in der katholischen Zeit. Also Martin Luther war ein katholischer Priester, er war Ordensmann. Das war nicht gut, ja, weil man sieht diese Skrupulosität, die er da eben jetzt eben auch hatte. Also er zum Beispiel, wenn er zur Messe gegangen ist, als Priester schon begleitet, dann oft einen anderen Priester herbeigewinkt und hat noch schnell gebeichtet. Also täglich beichten, das ist absolut ungesund, Leute. Ja, also der war in einer Berufung drinnen. Mir tut er ja furchtbar leid, ja, weil er ist ja wegen eines Ereignisses, wo er vor einem Blitz gerettet worden ist, hat er dann gelobt, ins Kloster zu gehen. Das war einfach eine Berufung, die keine Berufung war, unter der er sich zu Tode gelitten hat, weil er ein eifriger Mann war. Er wollte eben jetzt Gott gefallen. Ja. Er hat gesehen, aus den Sakramenten habe ich nicht die Kraft, um das zu machen. Ich sündige immer wieder, was immer dann wahrscheinlich Sexualität und so weiter, die nicht bewältigbar waren. Und dann eben jetzt in dieser, ich darf mal das so sagen, Skrupulosität, hat er gesagt, nein, nützt alles nichts. Sakramente sind nur Werkerei. Ja? Justus ex fide vivit, der aus dem Glauben Gerechte wird leben, so übersetzt er diese Römerbriefstelle. Also nur der Glaube bringt die Rechtfertigung. Und der Glaube bei Luther impliziert dann immer, dass ich mich immer als Sünder weiß. Die Sünde werde ich nie los. Ja. Simul Justus, zugleich gerecht und Sünder. Nicht, also ist dann ein berühmter Satz von ihm, ein Axiom. Ich bin gerecht, wenn ich mich als Sünder weiß. Ja. Ich muss das immer festhalten, dass ich Sünder bin. O Mensch, bewein deine Sünde groß. Also das sind die Themen, die wir durch Martin Luther haben. Aber noch einmal zum Konkreten. Also die Barmherzigkeit Gottes steht jedem offen. Wir reden hier nur wie Evangelische, die Sünden loswerden. Es geht ja dann auch um Muslime, um Hinduisten, um Atheisten und so weiter. Also ein Bereuen, ja, öffnet immer die Wege in die Barmherzigkeit Gottes. Für jeden und jede auf diesem Planeten.
Was man auch noch sagen muss dazu, die Protestanten oder die Evangelischen kennen ja den Buß- und Bettag. An dem Mittwoch immer im November steht ja das Gebet um Frieden und die Bitte um Versöhnung in der Mitte dieses Tages. Pater Karl, wir haben ja auch viele protestantische, evangelische, reformierte Zuschauer. Ich möchte Sie einladen, schreiben Sie uns, wie das gehandhabt wird in Ihrer kirchlichen Gemeinschaft mit der Beichte. Dann können wir solche Zeugnisse vortragen und müssen nicht nur vom Hörensagen her reden, zumindest was mich betrifft. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen. Eingestiegen sind wir mit der Erkenntnis, katholische Spender spenden die Sakramente, erlaubt nur katholischen Gläubigen.
Ja, du hast mich nur jetzt in Verzweiflung gestürzt, weil du hast gesehen, ich habe da rumgesucht, ich habe da verschiedene Gebetstexte und ich finde das Beichtbüchlein nicht. Das hätte ich jetzt hochgehalten, denn Misse Österreich wirklich eine Hilfe, wie man beichten geht. Also evangelische Christen können das gerne auch bestellen. Ja, schaut euch das mal an. Ja, es ist kein Hokuspokus. Beichten ist wirklich ein von Christus eingesetztes Sakrament. Mir geht es immer darum, dass wir da nicht gescheit reden in der Stunde der Seelsorge, sondern damit ihr etwas davon habt, ja, und damit ihr umkehren könnt, ja, denn Gott ist barmherzig. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen auch herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.